Liebe Frau.
Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 10. Mai 2005.
Freunde, wir wollen uns heute etwas intensiver beschäftigen mit der Mission des hebräischen Volkes und alles, was damit zusammenhängt, nachdem wir uns in der letzten Zeit mehr mit dem Ägyptischen und seiner Widerspiegelung in unserer Zeit beschäftigt haben. Wollen wir jetzt schauen, also wie es mit dem hebräischen Element ist, welche Impulse von da hinein in die Menschheit gekommen sind und wie das eventuell für die Zukunft weiterwirkt oder bedeutsam sein kann und welche Verwandlungen es durchmachen muss. Vielleicht ein paar grundlegende Dinge gleich zu Beginn. Wenn wir ja doch sehr zentral vom Christentum ausgehen, hier als Anthroposophen, sehen wir uns doch mal ganz knapp einmal so einen Vergleich überhaupt des Alten Testamentes mit dem Neuen Testament an. Das Alte Testament ja eigentlich das, also was gekommen ist aus dem hebräischen Volk heraus, das Neue Testament dann, was als christliches darüber hinausgehend sich entwickelt hat, wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten? Weil es ist ja durchaus richtig, dass heute, also im Christentum, durchaus betont wird, dass das Alte Testament eben auch dazugehört, Bestandteil des Ganzen ist. Die Frage ist, welche Elemente darin aber eine Verwandlung durchmachen müssen und welche vielfach aber heute noch unverwandelt nachwirken, namentlich also auch, ich denke da besonders also an viele christliche Gemeinschaften, wo also sehr stark das Alttestamentarische noch nachwirkt, namentlich in Amerika drüben. Also wenn man sich die sogenannten christlichen Sekten, von denen es ja unzählige gibt in Amerika drüben, wirkt bei den meisten also sehr stark unverwandeltes Alttestamentarisches nach, obwohl es sich christlich nennt und auch den Christus beim Namen nennt, aber das sagt ja noch nicht sehr viel. Von der ganzen Gesinnung her ist sehr viel unverwandeltes Alttestamentarisches drinnen. Und selbst also in unseren Breiten, also auch wenn man sich den Katholizismus etwa anschaut, sind auch noch sehr viele unverwandelte alttestamentarische Elemente drinnen. Die Aufgabe des Christlichen ist aber gerade die Verwandlung dieses Alten irgendwo. Worauf liegt die Betonung des Alten Testamentes? Schon vom Beginn ab, also erstes Buch Moses an, wird sehr deutlich, dass betont wird die Rolle des Menschen als Geschöpf. Das heißt, der Mensch als Schöpfung der Götter, der in die Welt gestellt wird. Die Welt als Schöpfung der Götter und darin der Mensch als Geschöpf. Noch nicht so sehr liegt die Betonung darauf, dass im Menschen selber ja auch etwas Schöpferisches ist. Es wird zwar schon immer wieder angedeutet und darauf hingewiesen, aber mehr als eine Prophezeiung für die Zukunft. Die Betonung des Menschen als Schöpfer als im Keimzustand sozusagen, im kleinen Zustand, das ist dann das eigentlich christliche Element, das mit dem Neuen Testament hineinkommt oder da drinnen festgehalten ist. Wenn der Christus sagt, also im Johannesevangelium steht, dass ihr seid Götter. Der ganz deutliche Ausspruch, ihr seid Götter. Den Ausspruch gibt es zwar in den Psalmen im Alten Testament auch schon irgendwo und Christus nimmt sogar Bezug darauf, aber nur ist das also im Alten Testament eigentlich noch nicht der wesentliche Hauptbestandteil, sondern irgendwo so einmal eine Zielrichtung für die Zukunft. Aber mit dem Erdenleben des Christus tritt ja eigentlich das Ereignis in die Welt herein, dass das Göttliche selber in seiner ganzen Fülle gleichsam in einem irdischen Menschen sich verkörpert, erstmals. Das heißt, die ganze Fülle des Schöpferischen, und wir haben ja schon in der Vergangenheit sehr deutlich darüber gesprochen, dass der Christus der eigentlich werktätige Schöpfergott ist. Also wenn es in der Bibel heißt, etwa die Götter schufen die Welt schon im Alten Testament bei Moses, haben wir davon gesprochen, dass hinter diesen sieben Elohim, von denen in der Bibel gesprochen wird, aber als Gemeinschaftsgeist eigentlich der Christus steht. Und er ist der tätige Schöpfer. Also der Vater schafft eigentlich in der Welt durch den Sohn. Und diese ganze Schöpferkraft, die den äußeren Kosmos hervorgebracht hat, ist aber mit der Zeitenwende in ein menschliches Leibesgefäß herabgestiegen. Und das heißt, dass diese ganze Schöpferkraft in einem Menschen anwesend gewesen. Und das ist das Vorbild eigentlich für die Zukunft, für uns alle. Das im kleinen Maße dem nachzufolgen. Also eben nicht bloß Geschöpf zu sein, ohne jetzt diesen geschöpflichen Ursprung natürlich zu verleugnen, das ist ganz klar, weil den haben wir und der ist noch immer sehr, sehr bedeutsam. Aber darüber hinaus ist die eigentliche Hoffnung für die Zukunft das, wo der Mensch also selber schöpferisch wird. Schöpferisch wird zunächst einmal in seinem Ich selber, denn was ist das Ich? Das Ich ist die Fähigkeit, sich selbst, seinem Wesenskern nach zu schaffen. Das Ich schafft sich selbst. Darum ist es Ich überhaupt. Darum ist es also wirklich geistige Quelle, aus der etwas Neues entspringt, in jedem Moment etwas Neues entspringt und diese Tätigkeit des sich selbst immer neu Schaffens, das ist eben das Ich. Und es wird, auch darüber haben wir gesprochen, diese Schöpfertätigkeit aber auch weitergehen, über das bloße sich selbst Schaffen hinaus, ein Schaffen im Astralischen zunächst, also im Seelischen, was, wenn das einmal zur Gänze erfüllt ist, so weit geht, dass der Mensch über das Geist selbst verfügt. Das heißt aber über die schöpferische Kraft auch Seelisches zu schaffen. Geistiges und Seelisches müssen wir unterscheiden. Das sind zwei Dinge. Das Geistige ist zwar die Quelle von allem, aber darüber hinaus gibt es eben das Seelische, als nächstes dann das Ätherische, also die Lebenskräfte und dann schließlich das äußere Physische. Und je dichter es hineingeht ins Äußere, umso größere Schöpferkräfte sind notwendig. Also wenn man so will, das sich selbst schaffen, was das Ich also vollbringt, ist noch so gewaltiges ist bereits noch die kleinste aller Schöpferkräfte. Die nächstgrößere ist es eben Seelisches zu schaffen. Darüber haben wir ausführlich auch das letzte Mal gesprochen. Also diese Schöpfungsquelle, die im Ich liegt und vom Ich sich dann also weiter ausdehnt in die anderen Weltbereiche und auch dort schöpferisch wird, das ist die eigentliche Botschaft, die uns das Neue Testament und die uns der Christus bringt. Der Christus, der also durch die irdische Verkörperung hindurchgegangen ist bereits. Was im Alten Testament und eben damit auch in der Kultur des hebräischen Volkes gelebt und gelehrt wird, ist die Erwartung dieses Christus, der einmal kommen wird und in das irdische Leibgefäß hinuntersteigt. Und die ganze Entwicklung zielt eigentlich darauf hin, ein Leibesgefäß zustande zu bringen, das überhaupt fähig ist, diese ganze kosmische Schöpferkraft in sich aufzunehmen. Das ist ja etwas ungeheuer Gewaltiges. Man muss sich das vorstellen, also die schöpferische geistige Kraft, die letztlich den ganzen Kosmos hervorgebracht hat, steigt in einen Menschen herab, in ein menschliches Gefäß. Und dieses menschliche Gefäß muss so beschaffen sein, dass es diese ganze Kraft aufnehmen kann, ohne darunter sofort zu zerbrechen. Wir haben auch davon gesprochen, dass die Gefahr ja immer sehr groß ist, wenn das Geistige ins physisch-ätherische eintritt oder eingreift, dass es eigentlich auch als zerstörerische Kraft wirken kann. Einfach das Wesen des Schöpferischen, des Geistigen ist Umgestaltung, beständige Umgestaltung, beständiges Neuschaffen. Und das Wesen aber des vor allem des Physischen ist das Beharrende, das Erstarrende irgendwo, namentlich in der Form, wie es jetzt auf Erden ist, wo durch die luziferische Versuchung und die arimanischen Einflüsse das Ganze noch mehr verhärtet und eingefroren worden ist. Also damit sind unsere ganzen menschlichen Leiber eigentlich zunächst etwas geworden, das sehr, sehr stark gefährdet ist, unter dem Ansturm des Geistigen immer wieder zusammenzubrechen. weil es ist einfach zu spröde, zu starr, zu wenig schmiegsam, zu wenig bildsam, um dieser Fülle des Geistes überhaupt gerecht werden zu können. Also da ist immer eine gewisse Diskrepanz drinnen. Das heißt, es musste, also in der Perspektive auf die Zeitenwende hin, ein physisch-ätherisches Leibesgefäß geschaffen werden, das dem Ansturm dieser gewaltigen Schöpferkräfte standhält. Und das trotzdem diese ganzen Kräfte in sich aufnehmen kann, was ja in der Vergangenheit, in der vorchristlichen Zeit noch niemals der Fall war. Es gab zwar immer wieder die Möglichkeit, dass sich höhere geistige Wesenheiten bis zu einem gewissen Grad inkorporiert haben in Menschen, aber das ging also niemals bis zu einer völligen Inkarnation, also dass es wirklich bis zur letzten Durchdringung des Physischen hineingeht. Das wäre nicht möglich gewesen. Wäre nicht möglich gewesen, trotzdem in der Vergangenheit das physische Leibesgefäß noch viel bildsamer war. Trotzdem hätte es das nicht ausgehalten. Wäre nicht möglich gewesen. Und darin ist es einmal eine ganz wesentliche Aufgabe in der Vergangenheit gewesen, des hebräischen Volkes ein solches Leibesgefäß zustande zu bringen. Also die ganze Entwicklung des Volkes so hinzuleiten, dass aus der Mitte dieses Volkes eben ein Jesus geboren werden kann oder zwei Jesusknaben eigentlich geboren werden können, wie so der Steiner schildert. Das ist ja ein sehr komplizierter Vorgang, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass ein Leibesgefäß für den Christus da war. Wollen wir aber jetzt nicht in allen Details beleuchten. Aber jedenfalls dieses Leibesgefäß bereitzustellen. Das heißt, das Schwergewicht aber auch dieser ganzen Entwicklung im Alten Testament liegt auf dem physisch-ätherischen vor allem. Das heißt, das, was es wirklich mit dem lebendigen Leib zu tun hat und das zuzubereiten. Das Ich-Prinzip bekommt zwar dann schon auch langsam eine Bedeutung, wenn Sie denken dann Moses und der brennende Dornbusch, wo dann also der Moses ja die Worte hört, also ich bin der Ich-Seiende und wenn das Volk fragt, wer dich gesandt hat, also der Ich-Seiende hat dich gesandt, also der Christus eigentlich, allerdings noch in seinem mondenhaften Abglanz, könnte man sagen, also noch nicht in seiner unmittelbaren geistigen Sonnenkraft, sondern noch so in seinem Abglanz als Jahwe. Jahwe ist eigentlich das mondenhafte Spiegelbild des Christus. Also da gibt es schon diese Ich-Vorausverkündigung und auch die Botschaft, also ihr seid das Volk dieses kommenden Ich. Aber es ist noch ein Volks-Ich. Also es wirkt im hebräischen Volk zunächst noch als Volks-Ich, was daher also diesem ganzen Volk einen ganz ausgesprochen individuellen, einzigartigen Charakter auch gibt. Das muss man also ganz deutlich sagen. Und gegeben hat auch in der Vergangenheit. Aber es ist noch nicht das individuelle einzelne Ich. Es ist also das Volks-Ich, das mit der Vererbungsströmung, mit dem Blut sozusagen durch die Generationen errollt. Daher eben auch diese große, starke Betonung im Alten Testament oder im hebräischen Volk überhaupt auf die Abstammung. Die ganze Bibel, das ganze Alte Testament ist voll von Generationsbeschreibungen. Also das Wesentliche eigentlich, was man immer wieder festgehalten ist, wer von wem abstammt und dann wird ein bisschen geschildert, welche Taten haben die vollbracht, aber immer wieder sind es Geschlechtsregister, die geschildert werden. Da braucht man sich das Alte Testament anschauen, ist fast durchgehend. Das ist also das höchst Bedeutsame daran. Vielleicht als Nebensatz zu dem, wenn das so bedeutsam ist, dann muss einem natürlich auffallen, dass wir dann im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium zwei deutlich unterschiedliche Abstammungslinien des Jesus geschildert haben und dass man über das nicht einfach hinweggehen kann und sagt, naja gut, das hat eigentlich eh keine besondere Bedeutung, da haben sie halt irgendwas geschrieben. Also das wird kaum der Fall sein, das muss also schon als etwas sehr, sehr Auffälliges betrachtet werden. Also auch wenn man nichts von Anthroposophie weiter weiß oder so, natürlich weiß man es auch in Kirchenkreisen oder so, dass es so ist, aber welche Konsequenzen daraus gezogen werden, ist eine andere Frage. Aber das weist also sehr deutlich hin, dass es zur Zeitenwende also zwei Jesusgestalten gab, die vorbereitend für die eigentliche Inkarnation des Christus waren. Also die Betonung im Alten Testament auf dem physisch-ätherischen, auf dem Menschen als Geschöpf der Götter, die Betonung darauf, dass die kommende Ich-Kraft sich ankündigt, aber eben noch im Volks-Ich durch die Vererbungsströmung durchläuft. Und es ist im Alten Testament natürlich auch noch sehr stark drinnen, die Rückbesinnung eben auf diesen auf den Ursprung, also auf den Schöpfungsursprung. Daher Religio, also Religion im eigentlichen Sinn. Also das Alte Testament und das Hebräische ist Religio, zur Rückbindung an den Ursprung, aus dem der Mensch entstammt, in ganz deutlichem Maße. Nicht, dass das dann nicht im Neuen Testament auch eine Rolle spielt und dass das einfach über den Haufen geworfen ist. Es ist nach wie vor gültig, nur kommt im Neuen Testament sehr deutlich und sehr wichtig dazu der Blick auf die Zukunft, der im Alten Testament dann mit den Propheten natürlich auch schon ein bisschen beginnt, weil da wird hingewiesen also auf die kommende Inkarnation des Christus. Aber es ist noch nicht also so eine, wie soll ich sagen, Endzeitperspektive, wie sie dann eigentlich mit dem Neuen Testament entworfen wird, das ja nicht zufällig dann mit der Apokalypse endet. Also die Apokalypse ist das letzte Buch des Neuen Testamentes, das also dann ganz deutlich einen gewissen Endzeitzustand beschreibt, nämlich einen Endzeitzustand, aber gar nicht im negativen Sinne, auch wenn da sehr schreckliche Dinge oder scheinbar schreckliche Dinge geschildert werden und das also alles nach großen Katastrophen aussieht, die es sicher teilweise auch geben wird. Aber die Apokalypse im eigentlichen Sinn zielt ja auf die Zukunft als Erreichung und Erfüllung des Erdenzieles hin, als positive Erfüllung des Erdenzieles hin und weist dann also wie von Ferne auf das, was danach kommen kann. Also was wir als neuen Jupiter dann kennen, also als auf das Erdendasein folgende Inkarnation der Erde, könnte man sagen. Aber diese Zukunftsperspektive ist das eigentlich Tragende und Charakteristische also des Neuen Testamentes und des Christentums überhaupt. Das heißt, es hat immer vorwiegend apokalyptischen Charakter im weitesten Sinne, mit allen Plus und Minus, die dahinter sind. Und die Erreichung dieses Erdenzieles hängt also sehr deutlich zusammen damit, wie weit der Mensch eben fähig geworden ist, diesen Ausspruch, ihr seid Götter, in die Tat umzusetzen. Also das heißt, sich als Schöpfer im Kleinen zu betätigen. Davon hängt die Zukunft sehr wesentlich ab. Das heißt, die Zukunft hängt von den Taten des Individuums ab, ganz wesentlich. Die Vergangenheit hing sehr stark von dem ab, was eigentlich, man könnte sagen, die Götter durch das Kollektiv leisten, wobei dann Einzelne vielleicht Sprecher des Kollektivs sind, auserwählte Sprecher des Kollektivs, aber nicht so sehr das Individuum. Nun wirkt natürlich dieses alte Prinzip nach und muss auch nachwirken. Denn es wäre kaum möglich, also dass der Mensch heute mit seiner Schöpferkraft, die er zwar potenziell in seinem Ich schon hat und teilweise natürlich auch schon betätigt, aber die noch sehr schwach ist. Wenn wir nur das alleine hätten und nicht also diese Stütze noch hätten durch das, was uns einfach als Geschöpf gegeben ist, das vom Ursprung herkommt, dann könnten wir eigentlich nicht wirklich existieren, in keinster Form existieren. Also es muss das auch nachwirken. Es ist also nicht so, dass dieses Prinzip mit der Zeitenwende jetzt sofort aufgehoben ist. Christus sagt ja auch sehr deutlich, also ich bin nicht gekommen, das alte Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen, seinem Sinn nach zu erfüllen. Und in diesem Sinne wird auch für die Zukunft etwas von diesem Element, das gerade auch im hebräischen Volk wirkt und das ja bedeutsam wirkt, nachwirken und weiterwirken müssen für die Zukunft. Also man kann in vielem sagen, man muss darüber hinauskommen, was darinnen ist, aber manches muss auch weiterwirken als Stütze für das, was sich als Keim des Neuen entwickelt. Das ist sehr wichtig. Und gerade eben für die religiösen Gemeinschaften, ich denke namentlich auch also an die christlichen Glaubensgemeinschaften, wird sehr wichtig sein, also da die richtige Balance eben zu finden. Nicht zu erstarren in einer Überbetonung des Alten, also sozusagen diese Stütze zum Absoluten zu machen und die Schöpferkraft des Individuums zu verhindern im Grunde, was immer noch sehr stark ist, also auch also in den christlichen Gemeinschaften traut man also der Schöpferkraft des Individuums noch nicht so recht über den Weg. Es ist ja auch in Wahrheit ein wirklich sehr kritischer Punkt, weil mit dieser Schöpferkraft verbunden ist natürlich die Freiheit des Menschen, das ist die andere Seite desselben und das heißt, es kann immer auch schief gehen. Und in vielen Fällen geht es auch schief. Also es kann auch ein Nichtverwirklichen des Positiven sein, sondern ein Verfallen dem Negativen. Also jeden Tag sind wir eigentlich neu zu dieser Entscheidung aufgerufen. Und etwa, wenn es darum geht, also das Gesetz des Moses etwa, nehmen wir an, also die 10 Gebote zu ersetzen oder zu verwandeln dadurch, dass der Mensch als Individuum jetzt das entwickelt, was Rudolf Steiner moralische Intuition genannt hat oder moralische Fantasie dann auch im Weiteren, dass also der Mensch aus sich heraus moralisch, schöpferisch tätig wird, das heißt selber eigentlich das Gesetz neu entwickelt und neu mit nämlich vielen Zwischentönen und neuen Zwischentönen entwickelt, die aber ganz offensichtlich in unserer immer komplexer gewordenen Welt bitter notwendig sind. Natürlich, an den 10 Geboten als Grundgerüst ist in Wahrheit nicht zu rütteln, es sind Grundgesetze des Geistigen, aber es sind viele Zwischentöne offen. Also man kommt eigentlich mit dem allein in vielen Fragen gar nicht mehr durch. Also es ist nicht so, dass man wirklich sich nur versteifen kann darauf, also dieses alte Prinzip zu wahren, die Gebote, die von da kommen und dann die Auslegungen, die jetzt vielleicht die Kirche oder sonst wer gibt, die versucht, die Zwischentöne, die nötigen zu füllen und dann die Direktiven ausgibt, sondern die Zukunft wird bedeuten, dass das einzelne Individuum diese moralische Schöpferkraft in der Situation im Augenblick entwickelt. Und das ist aber was Gewaltiges. Das ist insofern etwas Gewaltiges, wenn Sie denken. Wenn Sie nur vergleichen, also etwa die Kirche heute sieht sich ja immer noch als die große moralische Instanz. Abgesehen davon, dass das in der Praxis oft nicht funktioniert bei vielen Einzelnen, aber gut, einmal ist die Idee, die dahinter steckt, ist, dass sie also die große moralische Instanz ist, die aber auch dadurch entsteht, dass es also eine lange, lange, eigentlich jahrhundertelange, jahrtausende alte Tradition und Auslegung der Schriften und des Glaubens gibt und ein Ringen um die moralischen Fragen gibt und dass daraus sozusagen der fertige Katechismus dann irgendwo kommt, der uns die Anleitung gibt und die Entscheidungshilfe gibt im einzelnen Fall, was ist gut und was ist schlecht. Und alles das müsste in der Zukunft einmal durch die schöpferische Tat des Individuums im einzelnen konkreten Augenblick ersetzt werden. Das ist also was Gewaltiges. Nichts Einfaches. Nicht etwas, von dem man auch voraussetzen kann, dass das von heute auf morgen durchführbar ist. Dass von heute auf morgen plötzlich alle Menschen also diese moralische Intuition haben werden und aus sich heraus einfach wissen, was das Richtige zu tun ist im konkreten Augenblick. Also gerade daher ist eine gewisse Berechtigung, dass dieses alte Gesetzesprinzip, das sozusagen, wenn man so will, von oben her verordnet ist, aber letztlich von den Göttern her verordnet ist und die Religionsgemeinschaften sind dann halt die Sprecher des Göttlichen, dass das trotzdem eine gewisse Berechtigung hat. Und dass man natürlich auch nicht zu voreilig sein sollte, damit jetzt, gut, also wenn die Kirche überhaupt sich der Zeit anpassen will, dann muss halt eine ganze Menge Dinge über den Haufen werfen und sie einfach dem modernen Leben anpassen und wie es so schön heißt, na, das ist ein toller Pfarrer, der ist so weltlich. Naja gut, das allein macht es aber noch nicht aus, weil dann hebt sich aber der eigentliche Zweck der ganzen Sache auf, dann mag er ein netter Mensch sein und ein umgänglicher Mensch in Ordnung, aber wo bleibt dann das eigentlich Geistige, die geistige Quelle? Also nur weltlich zu werden, ist natürlich zu wenig. Es müsste eine neue Geistigkeit aufbrechen, aber eben jetzt in jedem einzelnen Individuum. Also das sind die schwierigen Fragen, auf die wir in der Zukunft hingehen. Und wir werden also nicht darum herumkommen, also diese moralische, schöpferische Kraft im Individuum zu entwickeln. Denn auch das ist deutlich sichtbar, dass also diese Stützfunktion, die dieses, wenn Sie so wollen, alttestamentarische hat, also dass diesen von oben her verordneten oder empfangenen Gesetzescharakter betont, dass diese Stützkraft aber immer mehr dahin schwindet, dass immer weniger Menschen also das aufnehmen wollen oder können oder sie einfach nicht mehr darum scheren. Also natürlich besonders ausgeprägt in unseren sogenannten westlichen Zivilisationen. Es schaut ja also in anderen Weltteilen ganz anders aus und es ist sehr deutlich, wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass auch für die Kirche, auch die katholische Kirche, zwar Rom eben das Zentrum ist, und das ist eine Fortschreibung eigentlich des Römischen Reiches, in dem besteht es eigentlich fort in der Kirche, nur das Schwergewicht liegt dann aber nicht mehr auf der westlichen Welt oder schon gar nicht auf Europa, sondern liegt viel stärker also in Südamerika, in Afrika und in diesen Ländern. Also dort sieht man von kirchlicher Seite viel mehr Chancen, bei uns zerbröckelt es immer mehr und es wird immer mehr eine Minderheit in Europa. Das ist ganz deutlich und das wird wahrscheinlich auch nicht aufzuhalten sein. Also das ist man sich in kirchlichen Kreisen durchaus bewusst. Die Gefahr besteht natürlich, dass aber durch die teilweise eben zu große Erstarrung dieser ganzen Institutionen, die noch sehr stark aus dem Alten schöpfen, dass sie zu früh zerbrechen. Fast alle großen Religionsgemeinschaften, die Christlichen, haben das gleiche Problem, nämlich dass also der Einbruch also immens stark ist und dass zwar, wie Rudolf Steiner mal sehr, 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 sehr schön gesagt hat, also die schönste und beste Aufgabe der Kirche wäre, irgendwann für die Zukunft sich überflüssig zu machen. Das wäre also eigentlich ihr Ziel. Sie müsste den Menschen stützen, solange er das braucht, und viele brauchen es noch. Aber das muss man nicht auf die Ewigkeit fortschreiben, sondern sie sollte immer mehr also dem Individuum ermöglichen, also das selbst in die Hand zu nehmen, sich überflüssig zu machen. Die Gefahr ist aber groß, dass eben gerade durch dieses sehr versteinerte Beharren auf den vergangenen Prinzipien diese Stütze zu früh zerbricht. nämlich zerbricht, bevor eine genügende Anzahl von Menschen da ist, die diese moralisch-schöpferische Kraft aus dem Individuum heraus aufbringen kann. Weil dann kommen wir tatsächlich in eine Zeit des moralischen Chaos hinein und ob wir nicht schon irgendwie so ein bisschen am Rande davon drinnen sind, ist die Frage. Und das könnte noch schlimmer werden. Und könnte auch also sehr schlimme Auswirkungen insofern haben, dass natürlich durch die heutige Technik wir geradezu einen Verstärkungsapparat aller unserer Untaten haben irgendwo. Das heißt, moralische Verfehlungen, die in alten Zeiten, wo es wenig Technik gegeben hat, sich im kleinen Rahmen sozusagen ausgewirkt haben, können heute unter Umständen also gewaltige Folgen in der Welt haben. Also das fängt schon an mit einer einfachen, weiß ich nicht, Nachlässigkeit und nicht sorgfältig genug sein im Umgang mit der Technik irgendwo, wo dann durch Fahrlässigkeit irgendwas passiert. Wenn das halt mit einem Eisenbahnzug passiert, ist schon eine kleinere Katastrophe da. Wenn das mit meinem Pferd passiert, gut, geht vielleicht das Pferd ein, aber so schnell geht es auch nicht ein. Da ist die Katastrophe im kleineren Maße, also heute durch die Technik. Und vielleicht ist das sogar mit auch eine geistige Aufgabe der Technik. Sie wirkt also in gewissem Maße als Verstärker unserer moralischen Mängel. Sie führt sie eigentlich sehr plakativ ins Große hinaus in ihren Folgen und führt uns damit immer wieder ein Spiegelbild vor Augen. Das ist mit ziemlicher Sicherheit mit eine geistige Aufgabe, die durch die Technik zu erfüllen ist. Von der geistigen Sicht ist wahrscheinlich am wenigsten die Aufgabe, dass wir jetzt bequem die Heizung nur aufdrehen und einen Fernseher haben. Das ist wahrscheinlich aus geistiger Sicht am wenigsten bedeutsam. Aber bedeutsam ist sie, dass sie halt die kleinen Verfehlungen des Menschen in ihrer Wirkung oftmals also ins Große hinausprojiziert und damit sehr deutlich und sehr grell sichtbar macht. Aber schauen wir uns jetzt noch konkreter also diese Aufgabe des hebräischen Volkes im Alten Testament an. Also es geht vor allem ums physisch-ätherische, um die Bereitstellung eines geeigneten Leibesgefäßes, um den Christus aufzunehmen einmal, aber um überhaupt das Ich aufnehmen zu können. Das Ich, das eben das hebräische Volk zwar erst als Volks-Ich aufnimmt, aber das mit dem Zielpunkt auf die Verkörperung des Christus hin, dieses eine Gefäß zunächst einmal schafft, das dann das Größte, das Welten-Ich aufnehmen kann. Und damit aber das Musterbeispiel gibt für alle menschlichen Leibesgefäße, die sozusagen ein Ich aufnehmen können. Das war also in den anderen vorchristlichen Völkern einfach die Möglichkeit dazu noch nicht gegeben. Also die Entwicklung war dort also ganz, ganz besonders angelegt darauf, dieses Ich vorzubereiten, dass es aufgenommen werden kann. Und daher verliert dieses auf der vor allem physisch-ätherischen Ebene liegende hebräische Prinzip also nicht ganz seinen Sinn auch für die Zukunft. Denn jeder Mensch steht bei jeder Inkarnation immer wieder vor dem Problem, ein Leibesgefäß zu finden, das fähig ist, ein Ich voll und ganz aufzunehmen. Also etwas von diesem Prinzip ist daher notwendig, solange überhaupt Menschen physisch verkörpert auf Erden sind. Wir haben schon davon einmal in der Vergangenheit gesprochen, dass das nicht für alle Ewigkeiten der Fall sein wird, dass im Gegenteil die Zeit verhältnismäßig nahe schon herangerückt ist, wo mehr und mehr Menschen also nicht mehr diese physische Verkörperung notwendig haben, weil sie hoffentlich dann die nötige geistige Reife erreicht haben, dass ihre Entwicklung in anderer Form weitergehen kann. Aber bis dahin, solange Menschen auf Erden physisch verkörpert sind, müssen auch physisch-ätherische, belebte, lebendige Leiber da sein, die fähig sind, die Fülle des Ich, des individuellen Ich aufzunehmen. Das ist also ganz wichtig. Und das ist eigentlich das Element, das mit dem Hebräischen hineingekommen ist. Hängt zusammen womit? Naja, schauen wir uns ein bisschen so eine Gestalt des Alten Testaments an, von dem also das hebräische Volk eigentlich dann so seinen Ursprung nimmt, nicht? Weil es heißt ja das Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also mit Abraham ist irgendwo der Ursprung gesetzt, dass hier ein neues Volk eigentlich beginnt, das jetzt also ganz sich verschrieben hat dieser Aufgabe, also ein Leibesgefäß zu schaffen, das fähig ist, das Ich aufzunehmen. Das heißt, das fähig ist, in sich gewisse Kräfte zu entwickeln, die vorher eben nicht in der Menschheit drinnen war. Und zu diesen Kräften zählt namentlich die Entwicklung von zwei Dingen. Die beide zusammenhängen mit dem Jahwe-Prinzip, mit Jahwe, der der Mondengott ist. Sie wissen ja, also von den sieben Elohim, die es ursprünglich sind, sind sechs bei der Sonne verblieben, hängen also mit den Sonnenkräften ganz stark zusammen und einer, der siebente, hat sich mit den Mondenkräften verbunden, mit den Kräften des Mondes, eben Jahwe. Und das ist der, also der jetzt besonders, ganz besonders, dass er beschäftigt ist, damit die geistigen Kräfte herunterzusenden, die notwendig sind, um ein solches physisch-ätherisches Leibesgefäß zu bauen, das fähig ist, das Ich-Prinzip aufzunehmen. Es ist also das Mondesprinzip und das Mondenprinzip wirkt entsprechend am stärksten natürlich in den Organen des menschlichen Leibes, die mit den Mondenkräften zu tun haben. Ja, welche Organe sind das? Das sind einerseits die Fortpflanzungsorgane, was sich ja sogar äußerlich noch sehr deutlich widerspiegelt, etwa im weiblichen Zyklus, der mit zumindest von der Periodendauer in etwa mit den Mondenzyklen in Übereinstimmung ist. Allerdings nicht mehr synchron, wie es einmal in der Vergangenheit war, in großer Vergangenheit. Also einerseits mit diesen Fortpflanzungskräften, die hier gerade im hebräischen Volk in ihrer, wie soll man sagen, in ihrer reinsten und intensivsten Form aufgenommen werden. Und diese Fortpflanzungskräfte, das sind also vor allem natürlich ätherische Kräfte. Es sind ätherische Kräfte und es sind welche Kräfte damit verbunden? Es sind damit verbunden eigentlich die Kräfte, von denen wir auch jetzt schon oft in der Vergangenheit gesprochen haben. Es sind damit verbunden diese Kräfte des Baums des Lebens eigentlich. Also die Kräfte, die nach dem Sündenfall zunächst dem Menschen verweigert wurden, nachdem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, soll er nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Aber die Zukunftsperspektive ist aber auch, haben wir deutlich gesagt, dass in der Zukunft der Mensch also an diese Kräfte wieder herankommen soll. Und sie kommen einmal zunächst von außen naturhaft in gewisser Weise heran, in den Lebenskräften, in den belebenden Kräften, die jetzt in der Fortpflanzungsströmung dieses hebräischen Volkes liegen. Da konzentrieren sie sich stärker als in anderen Völkern. Und wie heißt es dann von Abraham, deine Nachkommen? So steht es meistens in den Übersetzungen, sollen zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, was eine Teilwahrheit insofern ausdrückt, als sich das hebräische Volk als ein sehr fruchtbares erwiesen hat und gerade dadurch als eine gewisse Überlegenheit dann entwickelt hat gegenüber den Nachbarvölkern, da gerade deswegen vielfach auch gefürchtet war. Und es ja dann immer wieder so gab, auch den Kindermord und so weiter, also dass andere Herrscher dann eben beschlossen haben, also der Nachwuchs dieses hebräischen Volkes muss ausgerottet werden. Die sind halt einfach eine Riesengefahr durch ihre unglaubliche Fortpflanzungskraft. Aber noch mehr steckt dahinter, wie es dann Rudolf Steiner deutlich macht, deine Nachkommen sollen geordnet sein, wie die Sterne am Himmel. Das heißt, es soll also die gesamte kosmische Ordnung sich widerspiegeln. Das heißt also, dieser gesamte Umfang der kosmischen Kräfte soll hier sich in seiner Ordnung widerspiegeln, während das eben bei den anderen Völkern niemals die vollkommene Ordnung des Kosmos war, sondern nur einseitig, gewisse Einseitigkeit war. Gewisse Einseitigkeit oder Konzentrierung entsteht dann natürlich im hebräischen Volk, insofern als es sich ja dann in die 12 Stämme Israels gliedert, von denen jeder dieser Stämme Repräsentant sozusagen eines Tierkreiszeichens ist. Also alle zusammen sind dann Repräsentant des ganzen Kosmos, aber es differenziert sich eben. Und konzentriert sich dann aber ja die Entwicklung, wie Sie wissen, im jüdischen Volk, das nicht jetzt unmittelbar gleichzusetzen ist mit den 12 Stämmen Israels, sondern das ist ja eigentlich nur einer dieser Stämme dann, der Stamm Juda. Also da geht dann eine noch engere Entwicklung weiter. Und Juda, der Stamm Juda, also mit dem Löwen zusammenhängend mit den Sonnenkräften, die da innen wirken. Also da gibt es noch eine Verengung hinein, die aber dann notwendig war, um diese Sonnenkräfte zusätzlich aufnehmen zu können, die mit dem Christus ja verbunden sind. Aber das ist also einmal die große Aufgabe, diese Fülle der kosmischen Kräfte einfach in dieses physisch-ätherische, lebendige Leibesgefäß, in seiner Vollkommenheit, in seiner möglichsten Vollkommenheit hineinzuleiten und das, man möchte sagen, zu kultivieren über die Vererbungsströmung hinaus, die zunächst also entzogen ist der menschlichen Willkür, das ist auch ganz wichtig. Also die Vererbungsströmung läuft sozusagen naturhaft für sich, darin wirken zwar geistige Kräfte, aber die sind dem Zugriff des Menschen zunächst entzogen. Und das ist also die eine Sache, die mit den Fortpflanzungskräften zusammenhängt, mit dem einen Mondenorgan oder mit der einen Gruppe von Mondenorganen. Was ist das andere wesentlichste Mondenorgan, mondenhafte Organ im Menschen? Das Gehirn, das menschliche Gehirn. Und es ist ja auch immer ein gewisser Zusammenhang, auf das haben wir auch schon öfter hingewiesen, gerade zwischen den Fortpflanzungskräften und den Denkkräften dann. In gewisser Weise sind die Denkkräfte, die wir verwenden, ein umgewandelter Teil von Fortpflanzungskräften, sozusagen um im Gedanklichen schöpferisch zu werden, zeugend zu werden im Gedanklichen, benötigt man einen Teil dieser Fortpflanzungskräfte, die man jetzt nach oben hin wendet und aber im Gehirn zunächst ein Spiegelungsinstrument für diese Kräfte findet, um sie sich überhaupt zum Bewusstsein zu bringen. Also die Ausbildung dieses mondenhaften Spiegelungsorgans des Gehirns ist der zweite wesentliche Teil, der gerade in diesem hebräischen Volk heranreift. Daher wird Abraham dem Mythos nach auch genannt als etwa der Erfinder der Arithmetik. Es wird immer wieder betont, also in den jüdischen Überlieferungen auch kommt es immer wieder mal vor, Abraham ist der Erfinder der Arithmetik. Also sozusagen des bewussten Rechnenkönnens, des Verstandesprinzips in gewisser Weise. Und eigentlich zielt es dann noch weiter darauf hinauf, weil was ist diese Arithmetik auch wieder? Die Arithmetik, das Zählen können, das Rechnen können, ist von seinem geistigen Ursprung her ja eigentlich etwas, was von den kosmischen Rhythmen wieder herkommt. Also es ist sozusagen die Fähigkeit, rechnen zu können, die Fähigkeit, Arithmetik betreiben zu können, ist eigentlich diese kosmischen Kräfte jetzt ins Irdische anwenden zu können oder mit diesem irdischen Organ ergreifen zu können und abspiegeln zu können und jetzt auch für irdische Aufgaben es benutzen zu können. Aber vom Ursprung her sind es die kosmischen Kräfte, die Sphärenharmonie auch, die dahinter steht. Es sind also wesentlich die Klanggeterkräfte, wenn man es also ganz deutlich aussprechen will. Oder Steiner nennt den Klanggeter ja auch den mathematischen Äther, den Zahlenäther. Das sind also letztlich die Rhythmen, die im Kosmos walten, die stecken dahinter und die bauen sich aber jetzt ein Abbild, ein mondenhaftes Abbild in dem Denkorgan des physischen Gehirnes. Wir wissen, das Gehirn ist es nicht, das denkt, aber es muss ein geeignetes Spiegelungsorgan eben für diese Klang-Ätherkräfte zunächst sein, wenn es jetzt gerade insbesondere um die Mathematik geht. Also diese Kräfte werden besonders bei Abraham ausgebildet. Und es soll also insofern dann noch weitergehen, als es soll ein Menschenschlag entstehen, der jetzt mit dem physischen Gehirn, mit einem Denken, das also ans physische Gehirn gebunden ist, fähig ist, auch das Göttliche zu verstehen, das Göttliche zu erfassen im Denken im weitesten Sinne. Es nicht mehr zu erfassen durch die alte Hellsichtigkeit, von der also absehbar war, dass sie in der Menschheit zunächst einmal ausstirbt. Zu den Zeiten Abrahams war das schon weitgehend erloschen. Es gab zwar noch genug Nachklänge, Nachklänge gibt es natürlich noch lange, aber Sie wissen, das finstere Zeitalter, das Kali Yuga, von dem wir auch schon gesprochen haben, hat begonnen so ungefähr 3000 irgendwas vor Christus, also und Abraham steht etwa 2000 vor Christus, also das heißt, da sind wir schon ziemlich deutlich drinnen in der finsteren Phase. Also die Kräfte des Hellsehens versiegen und das war aber in alten Zeiten die eigentliche Quelle, mit dem man den Zugang zum Göttlichen hatte. Also es war jetzt schon höchstes Gebot der Stunde, einen Weg zu finden, wie kann ich mit den Kräften, die ich jetzt rein im Irdischen hier entwickeln kann, mit den Kräften, die an das irdische Gefäß, an das physische Gefäß gebunden ist, wie kann ich da die Verbindung mit dem Göttlichen halten, auch wenn das Hellsehen verschwindet, auch wenn das geht. Und dieses Problem, also umzugehen, eine wirkliche, intensive, lebendige Beziehung zum Göttlichen zu haben, auch wenn die Hellsichtigkeit verschwunden ist, war eine wesentliche Aufgabe des hebräischen Elements und ist es natürlich auch geblieben über die Zeitenwende hinaus. Denn es ist ja auch jetzt damit, dass der Christus mit der Zeitenwende gekommen ist, nicht plötzlich ein neues Hellsehen ausgebrochen. Ich meine, jetzt in unserer Zeit ist das Kali-Yuga zu Ende gegangen und von da an sich die Möglichkeit zu einer neuen, bewussten Hellsichtigkeit steigt wieder. Aber in diesen finsteren Zeiten war es also zumindest sehr schwer für die Menschheit. Sicher durch einen Einweihungsweg konnte man in einzelnen Fällen das erreichen, aber das war nichts, also was irgendwie für eine breitere Masse Bedeutung haben könnte. Die Zukunft wird auch aus der natürlichen Entwicklung heraus ein Hellsehen wiederbringen der Menschheit. Geisteswissenschaft im weitesten Sinne wird notwendig sein, damit die Menschen was anfangen können dann damit, dass es also nicht also eigentlich nur in Verwirrung gerät durch dieses neue Hellsehen, das entstehen wird, ganz von selbst, ob man einen Schulungsweg geht oder nicht. Nur wenn man nicht irgendeine bewusste Beziehung zum Geistigen anstrebt, dann wird es also nur zur Verwirrung führen, zu großer Verwirrung. Das kommt heran. Aber jetzt zur Zeit des Alten Testamentes, zur Zeit des hebräischen Volkes, zur Zeit Abrahams steht gerade einmal die Aufgabe da, eine Beziehung zum Göttlichen zu haben, zu behalten, in Lebendigkeit zu behalten, auch wenn die finstere Zeit angebrochen ist. Das heißt also eigentlich mit dem menschlichen Denken, mit dem Verstandesprinzip im weitesten, Jahwe, das Göttliche verstehen zu können, erfassen zu können. Und daher, es wird ja dann später auch noch einmal sogar im Neuen Testament gesagt, selig sind die, da glauben und nicht schauen, also die nichts sehen und trotzdem das Vertrauen und das zum Göttlichen deswegen nicht verlieren. Und in der Situation sind ja irgendwo immer noch die meisten Menschen heute. Ich meine, viele scheren sich halt überhaupt nicht mehr darum ums Geistige, ist schon klar, aber auch die, die jetzt die Beziehung zum Geistigen suchen, stehen in der Regel davor, dass sie die Hellsichtigkeit noch nicht haben oder noch nicht in ausgedehntem Maße haben. Obwohl in unserer Zeit beginnt die Notwendigkeit, also die Entwicklung in diese Richtung zu betreiben, zumindest einmal ein Helldenken zu entwickeln, von dem wir sehr oft schon gesprochen haben, dass im Denken bereits wieder eine unmittelbare geistige Erfahrung hat. Das hat dieses Denken des Abraham, das mit Abraham beginnt sozusagen, eigentlich noch nicht. Weil es ist ein Verstandesprinzip, das im Verstandesmäßigen das Göttliche erfassen kann, verstehen kann in seinen Zusammenhängen, auch also diese Schöpfungszusammenhänge und so weiter verstehen kann. Also das heißt, das Geistige im weitesten Sinn verstehen kann, aber dass im Denkerlebnis nicht unmittelbar die geistige Realität selber erlebt. Also es ist kein unmittelbares Erleben des Geistigen drinnen, das ist einmal ganz wichtig. Im Grunde ist diese Art des Denkens die Art, die sich fortsetzt in der ganzen Theologie. Theologisches Denken ist eigentlich im Grunde diese Art, das ist Schriftgelehrsamkeit. Bis zu einem gewissen Grad. Und ich meine das jetzt gar nicht einmal negativ, also wenn man es oft jetzt so negativ sieht, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Aber man muss sehen, es gab eine Phase der Menschheit, die sicher noch nicht ganz ausgestanden ist für die meisten, wo das notwendig ist, wo das die einzige Möglichkeit überhaupt ist, irgendwie in die Beziehung zum Geistigen zu treten. Und in gewissem Sinne hat auch die Anthroposophie nicht wirklich anders begonnen. Für die meisten Menschen, die Anthroposophen geworden sind, weil es waren ja nicht alle Anthroposophen von Haus aus jetzt Hellseher oder so etwas, sondern sie mussten versuchen, mit dem Verstand, den wir uns also hier erworben haben, eben das Geistige zu verstehen. Und Rudolf Steiner hat immer wieder sehr deutlich betont, aber dieser Verstand ist fähig, das Geistige zu verstehen. Auch wenn er halt durch die heutigen Denkweisen sehr, sehr quer ist und sich schwer tut durch die heutigen Denkgewohnheiten, die eingeschliffen sind, aber grundsätzlich ist dieser Verstand fähig, Geistiges zu verstehen. Nicht zu erleben, aber zu begreifen, in seinem Zusammenhang zu begreifen. Das heißt also, das Geistige ist nicht grundsätzlich was total Widervernünftiges. Und man sagt, gut, da muss ich also alles denken über Bord schmeißen und kann mich nur irgendeiner mystischen Eingebung hingeben, aber einen Verstand darf ich nicht mehr gebrauchen, sondern es ist auch das Geistige mit dem Verstandesprinzip erfassbar, wenn man den guten Willen dazu aufbringt. Ist nicht sehr verbreitet in unserer Zeit, aber wir hätten also das Instrument dazu und dieses Instrument kommt sozusagen aus dieser Linie von Abraham herunter in die Menschheit, also auch bis zu uns heute im Grunde. Also selbst wenn wir jetzt dastehen zunächst, auch Anthroposophie betreiben und einmal zunächst mit dem Verstand versuchen zu verstehen, zu begreifen, was uns da der Steiner gegeben hat, das Geistige also zu erfassen, ohne noch selbst hellsichtig zu sein oder ohne zumindest das Helldenken entwickelt zu haben, dann brauchen wir dieses Prinzip, das sich von daher leitet. Also das heißt, in diesem Sinne hat dieses alttestamentarische noch ganz konkrete Folgen für unsere Zeit und muss mit einer gewissen Notwendigkeit fortbestehen. Interessant ist ja, dass dann die Entwicklung im hebräischen Volk so war, dass man tatsächlich sogar gegen das Hellsehen, das es noch in der Umgebung gab, ja sehr stark angekämpft hat und angetreten ist. Also gerade dieses niedere, elementare Hellsehen, das es doch noch einigermaßen gab in der Umgebung, von dem hat man sehr richtig auch gesehen, dass darin aber die Menschen dann vielfach nur mehr gewisse dämonische, luziferische oder sogar arimanische Kräfte sieht und davon also eigentlich sehr, sehr, sehr verkehrte Inspirationen oft bekommt und das sehr, sehr falsch ausdeutet und dass also eher eine Gefahr besteht darin, also in diesem alten, naturhaften Hellsehen, dass also ein Weg in die Zukunft eigentlich nur führen kann, aus der damaligen Perspektive jetzt gesehen, also 2000 vor Christus oder so, dass dieses alte Hellsehen zum Erlöschen kommt. Das ist also ganz deutlich. Was natürlich da ist, bis zu einem gewissen Grad, es gibt natürlich schon das Einweihungsprinzip auch im hebräischen Volk. Es gibt aber dann vor allem gar nicht mehr so stark die Pflege, also der Hellsichtigkeit selber, sondern wenn mehr also das Element, was die Inspiration bedeutet. Also das bildlosen Element, das sich durch das Wort kundgibt. Durch das innere Wort kundgibt. Und die hebräische Religion, die jüdische Religion, die dann daraus geworden ist, aber auch das neu entstandene Christentum sind zunächst ganz typische Wortreligionen, die also auf dieses Inspirationsprinzip natürlich bauen, weil irgendwo muss die geistige Quelle da sein, aber und der Verstand eben dieser physische, abrahamitische Verstand, wenn Sie so wollen, dient also dann als Ausleger dieser Inspiration oder übersetzt das dann in die sozusagen irdische Verstandessprache. Aber natürlich muss es also Inspirationsquellen geben, einzelne Inspirationsquellen. Aber eigentlich dazwischen mit ziemlicher starker Ausschaltung des imaginativen Elements. Das ist mit ein Teil jener Gebote, die dann Moses heruntergebracht hat. Da ist, wissen Sie ja drinnen, also sehr deutlich, du sollst dir von deinem Gott kein Bild machen. Also das heißt, du sollst dir keine imaginativen Vorstellungen machen. Du sollst nicht imaginativ in der Imagination, in der Hellsichtigkeit erleben. Ist nur eine Wurzel davon. Die zweite Wurzel davon ist, dass das höchste Göttliche, um das es ja eigentlich geht, also um das Christusprinzip oder auch das Vaterprinzip, das dahinter steckt, also die eigentlich schöpferische Quelle, ja überhaupt sowieso imaginativ nicht in seiner vollen Gestalt erfassbar ist. Wie das Geistige, die Schöpferquelle an sich, also auch das Ich, das Kern des Ichs, lasst sich nicht imaginativ erfassen, weil das Ich ist nicht so oder so oder so. Es hat überhaupt keine konkret fassbare Gestalt, sondern es schafft sich in jedem Moment neu und besteht im Schaffen, aber ist selber in keinem Moment sozusagen was Geschaffenes. Was es schafft, das wirft es eigentlich immer wieder nur wie als Schale nach außen ab, aber das ist schon immer das Ich. In dem Moment, wo es aus dem tätigen, schöpferischen Prozess herausgeht, ist es weg. Das heißt, das Ich ist eigentlich in bildhafter Form, in imaginativ bildhafter Form konkret eigentlich nie zu fassen. Das ist, wenn man imaginative Vorstellungen dazu hat, dann ist das immer schon Hülle irgendwo. Es ist immer schon Verkleidung des Ganzen. Also die Quelle selber sozusagen ist, kann nicht sichtbar sein. Das ist also der zweite Punkt, dass also eben dieses Alte Testament und dieses hebräische Volk eben auf diese höchste Quelle auch hinweist, während die ganzen Volksgötter, von denen man vorher vorwiegend gesprochen hat, eigentlich untergeordnete Geistegewesenheiten sind, die sozusagen so wie als Hüllennatur sich um dieses schöpferische Zentrum herum gruppieren. Und die kann man natürlich sehr schön in der Imagination erleben. Wobei man natürlich jeweils deren ichhaften Kern, den sie ja auch haben, weil jedes Geistegewesen hat zumindest ein Ich in irgendeiner Form, wenn es auch anders ist als das menschliche Ich, das kann man natürlich auch nicht sehen, aber die Hüllennatur kann man immer sehen. Aber das höchste Geistige, das höchste Schöpferische, der höchste Gott sozusagen in seiner reinen Gestalt ist also niemals bildhaft erfassbar. Hat natürlich dann irgendwo zu dem Problem geführt, also dass man mit der Zeit verloren hat, also in gewisser Weise die Beziehung, aber zu diesen ganzen Zwischenstufen, zu diesen ganzen Hierarchien, die dazwischen stehen, die lebendige Beziehung nämlich zu ihnen. Obwohl das ein sehr schrittweiser Prozess ist, weil Sie wissen, dass also in der Bibel im Alten Testament sehr viel von Engeln und dergleichen die Rede ist und Engelwesenheiten, höheren Engelwesenheiten, alles Mögliche gibt es da. Und es gab auch also immer wieder noch Menschen, die auch eine gewisse Hellsichtigkeit drinnen haben und das auch schildern. Aber das Ziel ist also zunächst einmal, ohne dem auskommen zu können. Und das also mit dem Verstand erfassen zu können, der dann unter Umständen in einzelnen Momenten oder bei einzelnen Menschen von der Inspiration, von der bildlosen Inspiration durch das Wort inspiriert wird und dadurch seine Anregungen bekommt. Etwa wenn Sie auf Moses schauen, bei Moses ist sehr deutlich angedeutet, dass er auch noch hellsichtige Kräfte hatte. Es gibt ja dann immer diese interessanten Darstellungen, etwa auch mit dem berühmten Moses von Michelangelo, mit den zwei Hörnern da vorne. Jetzt fragt man sich, was ist denn das für der Komische? Wie hat denn der zwei Hörnern da oben? Ist das jetzt der Moses oder ist das ein kleines Teufel? Oder was ist das eigentlich, diese zwei Hörnern? Also teilweise sagt man ja, ist diese Abbildung entstanden, einfach dadurch, dass es eine falsche Bibelübersetzung gab. Es sollte eigentlich Corona heißen und das Corona ist aber Cornuta geworden, also das Horn. Und Corona wäre eigentlich die Krone, oder und was ist die Krone? Der Heiligenschein oder wie immer, na, das ist ein Kennzeichen noch des hellsichtigen Menschen, also wo der Ätherleib noch etwas darüber hinausstrahlt und dadurch eine Fähigkeit auch noch da ist, geistig wahrzunehmen. Aber ganz unwichtig ist trotzdem diese Darstellung mit den zwei Hörnern nicht, denn es weist hin, entfernt hin, auf die zweiblättrige Lotusblume, die so stark entwickelt war bei Moses. Also das ist die da eigentlich genau. Also die Hörnerl müssten das eigentlich irgendwo da sein, aber das schaut dann irgendwie komisch aus, wenn es da mitten im Gesicht, vielleicht hätte er solche Augenbrauen kriegen müssen, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sind es da oben. Aber es ist ein Hinweis auf diese zweiblättrige Lotusblume, die sehr stark, also einerseits mit dem Ich-Prinzip und andererseits auch mit dem Gedankenprinzip verbunden ist. Also dieser Moses selber steht an dem Übergang, nämlich wo diese Kräfte, die ganz ins Gehirn einziehen sollen, als Verstandeskräfte, was bei Abraham beginnt, die sind auch bei Moses noch nicht ganz drinnen sozusagen. Also die ragen noch ein bisschen hinaus in Wahrheit. Das ist also erst auf dem Weg dorthin. Das sind also Zwischenstufen. wirklich ganz angekommen ist es eigentlich erst eben dann mit dem Christusereignis. Er ist eigentlich der Erste, der auch das ganz drinnen hat. Und daher, jetzt werden Sie sagen, naja gut, aber jetzt wenn ich jetzt schaue aufs Neue Testament und auf die Worte des Christus schaue und so, macht er jetzt nicht unbedingt den Eindruck eines Intellektuellen. Also das ist nicht das vorstechende Merkmal, also dass man sagt, so jetzt, also das ist jetzt das Musterbild also der Tätigkeit der Verstandeskräfte, die da drin wirken. Naja, doch, doch. Nämlich in der Form, in der nämlich ganz schlichten Form, und das ist die höchst bewundernswerteste Form, das Geistige so auszudrücken, dass es in Wahrheit auch dem schlichten Menschen einsichtig wird. Und es soll eigentlich, das Neue Testament ist eigentlich schon auch darauf gebaut, dass es vom Menschen mit seinem Verstandesdenken, natürlich mit seinem Verstandesdenken, das sich also von gewissen Verirrungen befreit hat, aber erfassbar ist. Also auch das Neue Testament ist etwas, was sozusagen verstehbar ist. Wozu ich nicht als eine mystische Eingebung brauche, um überhaupt einen Zugang dazu bekommen zu können, sondern ich kann mit dem entsprechend guten Willen, mit dem Verstandesinstrument den wesentlichen Inhalt der Worte des Christus erfassen. Das ist auch was Wesentliches. Das heißt, es ist zugänglich in gewisser Weise dem Verstand, wenn er sich aber von Einseitigkeiten befreit hat. Denn die Einseitigkeiten, die wir heute im Verstandesdenken drinnen haben, sind natürlich sehr stark durch das Alemannische hineingekommen. Also in unserer Zeit besonders ist der Intellekt also vom arimanischen Element durchsetzt. Und das hindert uns also daran, dann die Worte auch des Neuen Testaments etwa zu erfassen und zu verstehen. Nur weil das der Fall ist, weil das ist die Gemeinsamkeit eigentlich des Alten und des Neuen Testaments, dass beide eigentlich im Grunde mit dem Verstandesprinzip in ihrem Kern zu erfassen sind, das gibt überhaupt die Möglichkeit, dass man sowas wie Theologie etwa betreiben kann, mit einem gewissen Recht sogar betreiben kann. Und mit Recht eben so lange betreiben kann, solange nicht diese neue Hellsichtigkeit oder zumindest das neue Helldenken, von dem wir immer wieder gesprochen haben, in verbreiteterem Maße auftritt. Weil was bleibt uns vorher anderes übrig? Ich meine, andere Möglichkeit gibt es da nicht, sonst können wir so gut, ich verzichte halt darauf, es zu verstehen überhaupt, oder ich sage, ich beschäftige mich mit dem Geistigen halt überhaupt nicht mehr. Wir brauchen etwas für diese Überbrückungsphase und da ist ein Element sozusagen das theologische Prinzip, ist jetzt die Frage, ob es immer richtig angewendet wird und das ist eine ganz andere Frage natürlich wieder, aber zunächst ist das eine gewisse Notwendigkeit und es gab also diese Notwendigkeit und gibt sie bis zu einem gewissen Grad noch immer, ja auch im Anthroposophischen, muss man sich auch ganz ehrlich sein. Ich meine, wir haben also mit Rudolf Steiner, der eben diese Hellsichtigkeit, diesen geistigen Einblick hatte, der versucht hat, der sich abgerungen hat, diese Erkenntnisse, die er aus der unmittelbaren geistigen Erfahrung gewonnen hat, in Worte zu fassen, die dem Verstand, unserem Verstand zugänglich sind. Und von dem Rudolf Steiner immer wieder sagt, mit gutem Willen kann man den Inhalt des Anthroposophischen verstehen, auch wenn man selber noch nicht hellsichtig ist. Also er muss nicht Hellseher sein, um das verstehen zu können und nicht wieder vernünftig finden zu müssen. Und solange also wir nicht zumindest das neue Helldenken haben, wo also die Begegnung mit dem Geistigen unmittelbar bereits stattfindet, allerdings noch in gedanklicher Form, aber wo man spürt eben das Denken der Welt oder das Denken der geistigen Wesen, die um uns sind, wo man das also als Erfahrung im Denken hat, solange sind wir auf diese Art Theologie angewiesen, auch im Anthroposophischen, wenn Sie so wollen. Allerdings, es hat begonnen etwa mit der Jahrtausendwende, die Zeit, wo dieses Helldenken, also die unmittelbare Begegnung mit geistigen Wesenheiten, mit den Gedanken geistiger Wesenheiten als Erlebnis, das müsste jetzt beginnen. Das ist das, wovon Rudolf Steiner gesprochen hat, die Begegnung also der Aristoteliker mit den Platonikern. Die Platoniker, die neuen Platoniker sind die, die im Denken wieder diese unmittelbare geistige Berührung erleben können. So wie es in der Vergangenheit eben einmal der umgekehrte Schritt war, Platon hatte noch irgendwo einen letzten Rest von dieser unmittelbaren Begegnung mit dem Geistigen und Aristoteles war dann der das Verstandesprinzip beschränkt war, der noch Kenntnisse, Wissen aus der Überlieferung hatte vom Geistigen und daher auch sehr viel darüber schreibt, aber der es nicht mehr als eigenem Erleben hatte. Jetzt ist der Schritt, also wo wir dort wieder in ein neuplatonisches Element sozusagen hineinkommen müssen, in ganz neuer Form. Da gehen wir also dann tatsächlich über dieses abrahamitische Element, über dieses hebräische Element auch hinaus. Also das, die Zukunft bedeutet das Hinausgehen über das, bedeutet also auch im Denken etwa das Unabhängigwerden von diesem Denkinstrument des physischen Gehirns. Denn dieses Helldenken denkt also nicht unmittelbar mit dem physischen Gehirn, sondern mit dem Ätherteil, der sich also löst davon, der bereits also heraustritt wieder und in Berührung tritt mit der ätherischen Außenwelt eigentlich. Das ist es eigentlich, das in Berührung treten mit der ätherischen Außenwelt. Denn was ist das Ätherische, wenn man es jetzt auch wieder in einer ganz groben Form sagt, es ist das gedankliche Element in der Welt, könnte man nämlich auch sagen. Also die Ätherformen, die lebendigen Ätherformen sind das, was wir als Abschattung im Gedanklichen haben. Und das heißt also, wenn wir mit unserem ätherischen Gehirn über das Physische hinausgreifen, in die Ätherwelt hineintasten, dann erleben wir das Geistige in seiner elementarsten Form, in Gedankenform. Da müssen wir hinkommen und wenn wir dort hinkommen, dann kommen wir eben über dieses hebräische Element auch hinaus. Aber solange das nicht der Fall ist, müssen wir das sehr wohl pflegen in gewisser Form. Also das heißt, diese Aufgabe, die zunächst einmal speziell mit diesem einen Volk in die Welt gekommen ist, hat heute durchaus Bedeutung für alle Menschen. Es ist also notwendig, dass dieses Prinzip da ist und es müsste mehr da sein. Das heißt, wir müssten also physische Gehirne auch haben, die weniger vom Ariman ergriffen sind und mehr von diesem Prinzip ergriffen sind, um eben über diese Phase drüber zu kommen, bis die neue Hellsichtigkeit entsteht. Nur eben die Entwicklung muss so sein, dass wir nicht versuchen, den Menschen also auf ewig daran zu fesseln. Das ist die große Gefahr. Dann tritt nämlich ein arimanisches Element gerade sehr stark hinein. Also das heißt, diese ganzen Sklerotisierungserscheinungen in den diversen Kirchen bedeuten eigentlich, dass dort das Arimanische dann auch sehr stark hineinkommt. Und gerade die ganze Theologie ist vielfach sehr arimanisch geworden. Sind vielfach arimanische Kräfte hineingeraten. Und zwar, wie ist das zugegangen? Warum sind die auch so stark da? Ich meine, erstens einmal natürlich besteht im Gedankenelement überhaupt immer sehr stark die Gefahr, dass der Arimann hineingreift. Der greift gerade nach diesen Kräften. Also die sind besonders anfällig von Haus aus. Aber das zweite Element ist, man sah sich ja schon in den Zeiten des Alten Testamentes, aber auch in den Zeiten des Neuen Testamentes immer sehr stark in einer Auseinandersetzung mit den luziferischen Kräften, also mit den Kräften, die den Menschen ins Illusionäre irgendwo treiben, die ihn auf eine ungesunde Art vergeistigen wollen, die ihn unter Umständen auch zu einer Hellsichtigkeit führen können oder wollen, die aber sehr fantastisch und sehr verzerrt ist. gegen diese Kräfte hat man sehr stark gekämpft, im Alten Testament besonders, weil da die luziferischen Kräfte damals sehr stark noch waren. Mit diesen Kräften hat man aber auch nach der Zeitenwende durchaus noch zu kämpfen gehabt. Namentlich dann in den europäischen Gebieten, in den germanischen Gebieten, wo ja diese Hellsichtigkeit viel länger nachgewirkt hat als da in Israel oder so. Also in den Ländern des Orients ist vieles erloschen gewesen, was da noch in einer Frische vorhanden war, lange vorhanden war, bei diesen sozusagen germanischen Naturvölkern. Und die kirchlichen Institutionen etwa sind sehr stark eben gegen diese Art des Heidentums, dieses hellsichtigen Heidentums vorgegangen, mit einem gewissen Recht, weil teilweise natürlich auch ungesunde Kräfte drinnen waren, teilweise positive, teilweise aber auch absolut dämonisches drinnen war. Nur, was hat man vielfach als Schwergewicht dagegen gesetzt? Arimanische Kräfte. Was nicht einmal ganz unwichtig ist, weil das eigentlich Christliche besteht ja im Gleichgewicht zwischen den luziferischen und arimanischen Kräften. Gar nicht so sehr im Kampf gegen die zwei, sondern sie ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Aber eben da hat man nicht unbedingt immer das richtige Gleichgewicht gefunden, sondern ist oft nur drei Stufen weitergegangen, als es vielleicht hätte sein sollen. Also da ist ein stark arimanisches Element hineingekommen. Das auch sehr stark hineingekommen ist, aber das werden wir dann das nächste Mal vielleicht ein bisschen intensiver besprechen, in die dritte große monotheistische Religion, die aus dieser Wurzel eigentlich heraus entspringt, der Islam, der ja dann erst nach der Zeitenwende, lange nach der Zeitenwende entstanden ist, der aber auch auf dieselben Wurzeln zurückgeht, das heißt, der auch mit diesem Abrahamsprinzip sehr stark verbunden ist, also mit den Kräften des Verstandesprinzips einerseits, andererseits aber auch mit den Fortpflanzungskräften natürlich, aber besonders auch mit diesen Verstandeskräften. Und Sie wissen ja, dass gerade im Arabismus diese Verstandeskräfte sehr, sehr stark entwickelt worden sind. Aber entwickelt worden sind so, dass sie sich sehr stark mit dem Arimanischen verbunden haben, vielleicht dort gerade einmal am stärksten verbunden haben mit dem Arimanischen. Vielleicht werden wir uns also das nächste Mal damit dann beschäftigen, wie diese Kräfte dort gewirkt haben, wie sich das ändern muss. Das Ganze soll vielleicht in den nächsten Malen dazu führen, dass wir auch ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, also wie diese Kräfte Islam, Christentum und Judentum und dergleichen, wie es mit diesen Kräften heute steht, welche Aufgabe sie heute haben können, wo sie ihre Berechtigung haben, wo sie ihre Fehler haben, wo sie aber auch ihr Positives haben. Dass wir in diese, sagen wir, die Gegenwart sozusagen ein bisschen durchleuchten in die Richtung. Damit möchte ich es für heute gut sein lassen. Danke.